Kein Bändchen hielt 40 Jahre, und so hatten sie ihren Schwur immer wieder erneuert. Doch das erste Mal ewige, nimmer endende Freundschaft gelobt, hatten sie sich an Johanni im Juni 1982, hier in Valencia am Strand. Georgs Forschungssemester war vorbei, Charlotte mit den beiden kleinen Geschwistern zu Besuch gekommen. Womöglich das Abschiedsessen, in jedem Falle einer der letzten Abende in Valencia. Amalia voller Kummer, wieder gehen zu müssen. Beide Familien saßen gemeinsam in einem Merendero am Strand, einem jener barackenartigen Lokale, die nur während des Sommers direkt auf dem Sand aufgebaut wurden, in denen man einfach, aber gut aß. Für die Vorlieben von Marinas Familie ziemlich primitiv, aber sie wollten die Johannisfeuer am Meer sehen. Aus einem Radio irgendwo klang die Übertragung des WM-Spiels Argentinien gegen El Salvador. Die beiden Väter glitten immer wieder aus dem Tischgespräch, wenn sich die Stimme des Moderators dramatisch nach oben schraubte. Das letzte Öl war von den Tellern getunkt. Marina und Amalia hatten sich die Erlaubnis erquengelt, näher an die Feuer gehen zu dürfen. Ein ambulanter Verkäufer stapfte schwer bepackt durch den trockenen Sand des oberen Strandabschnitts. Er hatte Schmuck und Bänder und WM-Kram im Angebot, Papiertaschentücher und Getränke, Schals. Sie ließen sich die Ware zeigen und wollten diese Armbänder, hatten aber keine Peseta in der Tasche. Sie blickten sich an und es war so sternenklar wie diese Nacht. Amalia musste ihren Vater um Geld dafür bitten. Sie schlich sich von hinten an Georg heran und flüsterte ihm ihren Wunsch ins Ohr. Er war halb bei der Partie, halb von Charlotte in Beschlag genommen und nickte und gab Amalia einen großen Peseta-Schein. Sein Umgang mit Geld war nachlässig, meistens gab er keines aus, zumindest nicht für sich. Manchmal haute er es raus und gab Trinkgelder wie ein Krösus. Als Amalia das Strandlokal wieder verließ, hörte sie hinter sich die Stimme ihrer Mutter: »Aber nicht zu nah ans Wasser!« So groß war der Schein, dass der Händler nicht wechseln konnte. Die wertvollsten Freundschaftsbänder, die in jenem Jahrzehnt verkauft wurden, wechselten von einer behaarten Erwachsenenhand in zwei Kinderhände. Die Trennung nach einem halben Jahr wie Schwestern. Monatelang hatten sie den Alltag geteilt, waren in eine Klasse gegangen, sich ähnlich und doch verschieden wie Schneeweißchen und Rosenrot. An Feiers waren sie zur Jungfrau der Schutzlosen gepilgert und hatten ihr rote und weiße Nelken dargebracht. Amalia, die Zartere, hatte Marinas Kleider aufgetragen, war bei ihrer Familie wie ein drittes Kind mitgelaufen, sie hatten sie an den Wochenenden mit in ihr Haus in den Hügeln genommen. Amalia hatte eine neue Sprache gelernt und damit auch neue Räume in sich aufgemacht. Nun kauerten sie am Rand eines Feuers. Amalia spürte die drohende Trennung heiß wie Glut. Gegenseitig knüpften sie sich die Bänder ans Handgelenk. »Ich komme wieder«, versprach Amalia, »und du kommst mich besuchen, bitte, ganz bald.« Marina nickte ernst und nestelte an Amalias Handgelenk. »Schwörst du?«, fragte sie. »Ich schwöre. Juro.« Dieses Mädchen näherte sich mit ernstem Ausdruck, nahm ihr Gesicht in beide Hände. Sie schaute ihr in die Augen, mehr ein Fixieren als ein Blicken. Als ihre Nasenspitzen Millimeter vor der Berührung standen, ihre Lippen sich beinahe begegneten, senkte sie das Kinn und lehnte sich mit ihrer Stirn gegen Amalias. Diese schloss die Augen und schlang ihre Arme um Marinas Körper und spürte ihr Herz an den Raum der anderen klopfen. Das Meer war weit draußen, der Strand groß in dieser Frühsommernacht. Amalia hörte von fern das Rauschen der Brandung und fühlte den Sand unter ihren Füßen. Ein letztes Mal, dachte sie, hohl vor Traurigkeit. Flammen und Funkenflug leuchteten vor dem dunklen Himmel. Menschen standen in Grüppchen um die knisternden Feuerstellen. Man hörte Lachen und Gejohle, das Klirren von Glas. Die ersten fingen an, über die Feuer zu springen. Hand in Hand näherten sie sich. Der orangefarbene Schein flackerte in Marinas Gesicht. »Wer traut sich?« fragte ein Fremder. »Wenn du über das Feuer springst, lässt du das Alte hinter dir und machst dich bereit für Neues.« Er zog eine Grimasse, riss die Augen auf, es ließ seine Züge gespenstisch verzerrt aussehen. »Niemurta, nicht einmal tot«, sagte Marina sofort. Er grinste Amalia herausfordernd an. »Und du?« Sie wollte das Alte nicht hinter sich lassen, aber sie musste. Besser bereit zu sein. Sie maß die Größe und Höhe des Feuers. Sie sah hinunter auf ihre Sandalen mit den aufgenähten Lederblümchen, den Saum ihres Kleides. Sie wollte springen. Sie wollte fliegen. Sie versuchte, diesen Wunsch zu lösen wie ein mathematisches Problem, fand aber keine Formel, die aufginge. Da streckte der Mann ihr beide Hände offen entgegen. »Ich helfe dir.« Sie sah ihm ins Gesicht, das keinen Schalk mehr zeigte, sondern sie freundlich anlächelte. Er war groß und sie fand ihn schön. Er hatte muskulöse Beine und kräftige Hände, die sich fest um ihre Handgelenke schlossen. Sie sah dunkle Ränder unter seinen Fingernägeln. »Lista!« Sie war bereit. Er begann, sie um sich zu schwingen und bald mitzuzählen. »Uno!« Er näherte sich dem Feuer. »Dos!« Und bei drei stand er an dessen Rand und schleuderte Amalia über die Flammen. Sie schwebte über ihm mit der sicheren Verbindung ihrer Hände und jauchzte. Sie fühlte die sengende Hitze an ihren Schienbeinen. Sie sah Schemen von Orange und Schwarz. Später dachte sie oft an diesen Moment zurück, als die erste Erfahrung, in der sich die Grenzen zwischen ihrem Körper und dem Universum auflösten. Er ließ sie noch ein paar Runden ausschwingen und setzte sie dann im Sand ab. Ihr war dremlig und sie klammerte sich an sein Bein. Er hielt sie an beiden Schultern vor sich und fragte ab, alles okay? Sie nickte und fiel ihm um den Hals und empfand Glück und brachte nur ein einziges Wort heraus. »Und du?« fragte er Marina. »Immer noch nicht?« Die schüttelte den Kopf und sah unzufrieden aus. Sie nahm Amalia an der Hand und zog sie fort. Amalia war noch dem Fremden zugewandt und sah ihn in der Dunkelheit versinken. »Wir sollen nicht mit fremden Menschen reden«, sagte Marina, »und uns nicht von ihnen ins Feuer werfen lassen.« »Der war nett«, widersprach Amalia. Sie fühlte sich noch nicht wieder auf der Erde angekommen. »Der war überhaupt nicht nett. Zieh dir mal dein Kleid an.« Der Saum war an den Knien angesenkt. »Was glaubst du, was meine Mutter sagt? Und ich kriege den Rüffel.« »Deine Mutter hat mir das Kleid gegeben, weil es dir zu klein geworden ist. Es gehört nicht mehr dir. Und ihr auch nicht. Das ist jetzt mein Kleid.« »Wir gehen zum Wasser. Das Meer gilt genauso viel wie Feuer.« »Aber meine Mutter hat gesagt, wir sollen nicht zu nah hingehen.« Doch Marina war schon verschwunden im Dämmer. Der Raum schien sich zu öffnen. Amalia hörte das dunkle Rauschen der heranrollenden Brandung. Sie bekam Angst vor der Finsternis des Meeres, seiner Tiefe, einer Kraft, die sie der Welt entzöge. Marina, gerade für einen kurzen Moment noch Maria, schlüpfte im Laufen aus dem Kleid und rannte ins Wasser, sprang durch die brechenden Wellen, als folgte sie einem Ruf. Amalia stoppte an der Wasserkante und rief ihr hinterher. Das Tosen des Wassers schluckte alle anderen Geräusche und Amalia hörte ihre überkippenden Schreie in ihrem eigenen Kopf. Sie hatte das Kleid aufgehoben und sich selbst die Sandalen von den Füßen gestreift. Hilflos stand sie auf dem nassen Sand. Bis zu den Knöcheln ging sie ins Wasser. An ihren versenkten Schienbeinen spürte sie es angenehm kühl. Bis zu den Knien. Eine Welle umschloss sie bis zur Hüfte und sie schrie. Zwei Mädchen am Strand, wie ein Gemälde von Sorolla, nur fehlte das Licht. Als Marina aus dem Meer kam, mit einer Schüttelbewegung, die Amalia noch häufig beobachten würde, verkündete sie ihren neuen Namen. Marina, das Wassermädchen, die vom Meer, die Taucherin.